Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit. Am 23. Februar 2025 wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Und Let's Start war natürlich neugierig, von den Parteien zu erfahren, was sie in Bezug auf die Modernisierung und Transformation der Verwaltung geplant haben. Also habe ich einige Parteien angeschrieben und tatsächlich, die SPD hat sich zurückgemeldet. Ich freue mich sehr, heute mit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag für den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel Dunja Kreiser zu sprechen. Die SPD hat einige spannende Überlegungen zur Verwaltungstransformation in ihrem Parteiprogramm und sie kennt die Verwaltung von innen sehr gut. Seit 2013 ist sie aktiv an der Bundesregierung beteiligt und sie kennt natürlich auch die Landes- und Kommunalebene sehr, sehr gut. Ich freue mich aber ganz besonders auf die praxisnahe Perspektive aus der Kommune, die Dunja Kreiser hier mitbringt. Sie ist nämlich gelernte Abwassermeisterin und bis zu ihrer Wahl in den Deutschen Bundestag war sie auch Teamleiterin für die Abwasserbetriebe der Stadt Wolfenbüttel tätig. Sie weiß, wie wichtig eine funktionierende Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen ist. Und darüber werden wir auch heute sprechen. Das Interview habe ich vorher aufgezeichnet und ich hatte eine beginnende Heiserkeit. Insofern entschuldige ich mich jetzt schon für die etwas schlechte Tonqualität, aber dafür ist Dunja Kreiser sehr viel besser zu hören. Viel Spaß beim Zuhören und ein herzliches Willkommen, liebe Dunja Kreiser.
Herzlichen Dank, Frau Bosch, für die Einladung. Mich freut das auch sehr, weil die Aufgaben wirklich sehr wichtig sind und natürlich für Bürgerinnen und Bürger ja letztendlich auch Entlastung bringen soll.
Ich würde gerne mal aus Ihrer Sicht wissen, was eine gut funktionierende Verwaltung für Sie ausmacht.
Ja, also ich bin ja sogar auch noch ehrenamtlich Bürgermeisterin und das neben meinem Mandat als Bundestagsabgeordnete. Und von daher zeichnen gute Verwaltungen in erster Linie erstmal aus, dass sie bürgernah sind. Das finde ich für mich als wichtigste Leistung, die eine Verwaltung tun muss, weil sie ja letztendlich auch von Steuergeldern finanziert wird, teilweise je nachdem, wie Kommunen aufgestellt werden, auch von den dementsprechenden Gemeinden, die auch ihren Gemeinde- und Samtgemeindeumlage zahlen zum Beispiel oder Kreisumlage. Von daher ist die Bürgernähe wichtig. Transparenz ist auch sehr wichtig. Das heißt, die Abläufe müssen erkennbar sein, für was Verwaltungen überhaupt zuständig sind. Das ist ja für Bürgerinnen und Bürger oftmals gar nicht zu erkennen. Wenn die Unzufriedenheit zum Beispiel in Deutschland herrscht und man immer sagt, die Politik, dann ist das für Menschen auch schwer zuzuordnen, ob jetzt die Kommunalpolitik, die Landespolitik, die Bundespolitik dafür zuständig ist. Und das muss letztendlich erkennbar sein. Das heißt, der Mensch muss für mich ganz klar in den Mittelpunkt gestellt werden. Und die Verwaltungsprozesse müssen besser werden, weil natürlich auch der Gang zur Verwaltung ja weniger werden soll. Die Öffnungszeiten sind oftmals so, dass es die Menschen unzufrieden macht, dass sie es teilweise in ihrem Berufsleben nicht einbringen kann. Da ist aber auch in den letzten Jahren wirklich schon richtig viel passiert. Das weiß ich auch von allen Kommunen. Da brauche ich auch nicht nur sagen, meine ist besser geworden, sondern alle Kommunen sind besser geworden, was Öffnungszeiten und Organisationen in den Abläufen anbelangt. Aber die Digitalisierung, das ist das. Und da wollen wir uns ja jetzt auch heute drüber unterhalten, was einfach noch verstärkt werden muss.
Also Sie sprechen mir total aus dem Herzen. Nun kenne ich die Bundesverwaltung sehr gut und über mein Netzwerk weiß ich, in den Kommunen ist es wirklich sehr unterschiedlich. Also manche sind sowas von Vorreiter, da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden und hier sind auch einige schon im Podcast zu Gast gewesen. Und dann gibt es andere, die lernen gerade noch und also es ist wirklich ein ganz spannendes, ganz spannende Entwicklung gerade im ganzen Land. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen, weil das, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig, dass viele Menschen und teilweise sogar auch im Staatsapparat gar nicht wissen, dass letztendlich Politik diese Stimmung oder die Bedürfnisse der Bevölkerung aufnimmt und in die Verwaltung transportiert und sagt, hey, schaut mal dort, da müsst ihr nachbessern. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das total vermischt wird und man ist dann auf die Politik sauer. Tatsächlich ist es so, dass die Verwaltungsapparate eigentlich genau das vielleicht noch nicht so tun. Also diese Bürgernähe ist tatsächlich als jemand, der aus dem Apparat kommt, ganz selbstkritisch, oftmals nicht so im Fokus. Also wenn man es dann auch wirklich umsetzt. Und da wäre jetzt mal eine Zwischenfrage an Sie, bevor wir an die anderen Fragen kommen. Was kann denn Politik denn eigentlich tun, damit Verwaltung hier die Bedürfnisse besser deckt? Weil Sie können das ja auch nur transportieren, ne? Also für die Umsetzung müssen wir schon selber sorgen.
Naja, wir sind ja gerade in der Tarifverhandlung. Ich bin ja selber Verdi-Mitglied und ich habe zwar nicht in der Verwaltung, sondern im technischen Bereich gearbeitet, aber die Herausforderungen im öffentlichen Dienst sind ja seit Jahrzehnten hoch. Die Überlastung der Mitarbeitenden ist extrem. Wir müssen einfach auch dafür sorgen, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst natürlich auch ihre Attraktivität finden. Das ist zum einen mit der Bezahlung. Der öffentliche Dienst ist seit Jahren unterbezahlt, hat aber sehr viele Aufgaben, hoheitliche Aufgaben zum Teil zu erledigen. Und vor allen Dingen, die Mitarbeitenden halten das Land ja am Laufen mit all den Anträgen, die bearbeitet werden müssen, digital oder manuell. Und das ist schon wichtig. Es ist auch wichtig für Kommunalpolitik. Wie viele Kommunalpolitiker müssen denn mittlerweile Verwaltungsarbeit übernehmen, weil die Verwaltungen es nicht schaffen? Das ermüdet auch die Kommunalpolitik und es ist dann eine Demokratieschwächung. Von daher ist es wichtig, dass unsere Verwaltungen wirklich auch wieder mehr in Fokus treten. Es sind nicht die Leute, die da sitzen und die Beine auf den Tisch legen. Das sind Arbeitnehmerinnen, Frauen und Männer, junge Menschen, die eine Ausbildung machen, die hier unser Land am Laufen halten. Und da muss einfach auch mal wieder ein bisschen mehr der Fokus drauf gesetzt werden.
Vielen Dank. Sie setzen also auf die Qualität und auf Qualifikation und Motivation in der Verwaltung. Also auch da sind Sie hier in diesem Podcast total gut aufgehoben, weil wir ja alle so ticken. Es ist eine Art Graswurzelbewegung, die sich über ganz Deutschland erstreckt und inzwischen auch international unterwegs ist. Und genau das ist der Fokus. Also dieser scheinbare Widerspruch einerseits, dass Verwaltung mehr bürgerzentriert ist, also mehr Bedürfnisse abdeckt, die vielleicht bisher nicht im Fokus waren, und andererseits aber gerade deswegen in die Verwaltung zu investieren, damit die Verwaltung besser wird. Das finde ich einen ganz spannenden Zweiklang, den Sie gerade aufmachen. Also vielen Dank, Sie sprechen uns total aus dem Herzen. Sie haben ja selber Verwaltungserfahrung gemacht in Ihrer Zeit bei den Abwasserwerfen in Wolfenbüttel. Das finde ich total spannend. Und wie können Sie denn Ihre Erfahrung von damals oder auch als stellvertretende Bürgermeisterin in die heutige Arbeit als Abgeordnete im Deutschen Bundestag einbringen?
Ja, also als Teamleiterin hat man natürlich auch im Arbeitswesen unwahrscheinlich viel Auflagen zu erfüllen. Das sind natürlich auch Sicherheitsauflagen, die man erfüllen muss. Und die Bürokratie, die natürlich Unternehmen in Deutschland haben, auch das wollen wir ja letztendlich erleichtern. Das ist auch eine Überforderung. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele, die irgendwo abgebildet werden müssen. Es sind hunderte von Seiten, die ausgefüllt werden müssen, jährlich. Und das ist einfach eine Überlastung. Das sind natürlich zum Teil Europa-Auflagen, aber nichtsdestotrotz müssen sie gemacht werden. Und wir müssen natürlich auch Qualitätsanforderungen nachweisen in Unternehmen. Wir sind ja auch ein Unternehmen zum Umweltschutz. Das heißt, wir haben eine Qualitätsüberprüfung in unseren Ablaufwerten. Das muss dokumentiert werden. Störfälle, die stattfinden, müssen natürlich gemeldet werden. Das ist ein hoher Aufwand. Und das ist aber auch mittlerweile sehr gut digitalisiert. Das läuft sehr gut. Es ist aber auch wichtig, insbesondere in diesem Job, den ich mal gemacht habe. Wir haben ja neben der Verwaltungsdigitalisierung auch andere Bereiche digitalisiert für den Katastrophenschutz. Und da gehört mein Job zum Beispiel auch mit dazu. Wir haben Say-Broadcast installiert, sodass Menschen in Katastrophenfall rechtzeitig gewarnt werden. Wir haben den Warntag eingeführt wieder. Und der letzte Wahltag war sehr erfolgreich. Alle Handys haben geklingelt, egal ob eine App aufgeladen ist, wie zum Beispiel die Nina-App oder andere Warn-Apps. Und in Wolfenbüttel zum Beispiel ist es so, dass wir nach dem Hochwasser 2017 unsere Hochwasserpegel ausgebaut haben. Das heißt, die Pegelmesspunkte auch in den kleineren Flüssen, die dazulaufen, weil auch das Bürgerinnen und Bürgern natürlich schützt. Diese sind transparent. Sie können also jederzeit einsehen, wie hoch der Pegelstand ist. Und das fördert Selbstbefähigung im Katastrophenfall. Das heißt, das Land muss ja auch resilient werden, krisenresilient in vielen Bereichen. Das ist nicht nur allein der Verwaltungsakt, der dahinter steht, sondern Digitalisierung hat auch viel, was ich zu Anfang gesagt habe, mit Bürgernähe und Transparenz zu tun.
Vielen Dank, dass Sie das Thema Verwaltungsdigitalisierung nochmal wirklich aufmachen. Es geht nicht nur darum, dass man sein Kfz ummelden kann, sondern es geht darum, dass eben auch Abläufe in den Fachbereichen Katastrophenschutz und so weiter, Polizei, Migration, dass da auch Digitalisierung Einzug erhält, noch stärker als bisher und man vernetzt arbeitet. Wir treffen uns einmal im Jahr zu einem großen Festival und tatsächlich beim nächsten Festival im Mai wird es vor allen Dingen auch darum gehen, dass wir resilienter werden und dass wir hier auch mit Vorbild in den einzelnen Fachbereichen auch vorangehen. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wir haben gerade die kommunale Abwasserrichtlinie Karl charmant genannt. Ich bin ja auch im Umweltsektor tätig und bin also wasserpolitische Sprecherin aufgrund meines Vorberufes. Auch unter pandemischen Zeiten ist es ja wichtig. Wir werden ja auch die Pandemie mit in die kommunale Abwasserrichtlinie hineinbeziehen. Das heißt also die Analytik schon mal, dass also Corona zum Beispiel als eine Erkrankung, wenn die Werte steigen, dass natürlich dann Vorwarnsystem stattfindet und Sektoren oder einzelne Bereiche vielleicht dann in Quarantäne gehen, in diese Schutzmechanismen einfließen und nicht das ganze Land.
Das ist echt total gut. Ich glaube, das führt auch zu mehr, also gefühlter Gerechtigkeit und zu der Transparenz, von der Sie sprachen. Es gibt ja auch eine OECD-Studie, die das Vertrauen in Staat und Regierung misst. Und wir haben ja als Deutschland das erste Mal mitgemacht. Und in der Tat ist Transparenz und ja, vorausschauendes Regierungshandeln total wichtig. Nur wie kann man das machen als Politiker, wenn einem die Verwaltungsinstrumente fehlen? Also und da kommt es eben wieder auf diese gute Kommunikation und Kooperation mit der Verwaltung, zwischen Politik und Verwaltung an, was Sie eingangs ansprachen, total wichtig. Jetzt gehen wir nochmal in das Wahlprogramm. Da habe ich gesehen, dass Sie auch Stichwort Partizipation oder auch Bürgernähe so Bürgerforen vorschlagen oder digitale Plattformen, Partizipationsprojekte. Da springt mein Herz total hoch, weil ich finde sowas einfach großartig oder kommunale Entwicklungsbeiräte, wo Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft eben auch gemeinsam an Empfehlungen arbeiten, sodass das nicht nur so eine einseitige Empfehlungsliste ist, sondern eben eine ganzheitliche. Das finde ich total inspirierend, ist eines der Schwerpunkte auch unserer Arbeit im Netzwerk. Könnten Sie da vielleicht die Ideen ein bisschen näher erläutern und vor allen Dingen, welche Auswirkungen das auch auf die Verwaltung haben könnte.
Ja, wir hatten ja zum Beispiel bei der Entwicklung des OZG 2.0 ja auch das Labor eingeführt, wo Bürgerinnen und Bürger durchaus digitale Verwaltungsdienstleisten ertesten konnten und durchaus auch ihre Verbesserungsvorschläge mit einbringen konnten. Das ist dann immer ein ausgewählter Kreis. Dann sind wir ja beim OZG 1.0 auf die einer für alle Leistung eingegangen. Das heißt, ein Bundesland entwickelt Verwaltungsdienstleistungen und die werden dann für alle Bundesländer zur Verfügung gestellt. Und in dieser Labordienstleistung, die angeboten worden ist, konnten Verbesserungen eingegeben werden. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Dann, was Sie gesagt haben, ich sag mal, denk dir deine Stadt, denk dir dein Dorf, wo man Bürger mit beteiligt. Das ist natürlich sehr wichtig, um ihr eigenes Quartier zu entwickeln, um sich wirklich mal das, was Verwaltung vielleicht auch einfach überfordert oder wo sie nur ihren normalen Dienstgang machen, ihre Dienstgeschäfte, gar nicht die Zeit haben, vielleicht für Kreativität, dass dort Bürgerinnen und Bürger vielleicht, weil sie ein besonderes Steckenpferdchen haben, die Gestaltung der Straßen autofreier zu machen, mehr Möglichkeiten für Treffpunkte, mehr Grüninsel zu schaffen. Solche Netzwerke sind einfach wichtig. Aber für kleinere Kommunen weiterhin eine große Herausforderung, weil die Kommunalpolitiker, und bin ja auch zuständig für gleichwertige Lebensverhältnisse, sind mit ihrer Arbeit einfach schon sehr überfordert. Sie machen ja nicht nur Kommunalpolitik, sondern sind wahrscheinlich auch schon in drei oder vier Vereinen, weil wenn einer eine Verantwortung übernimmt, dann übernimmt er in der Regel auch gleich nochmal fünf dazu. Nichtsdestotrotz ist da auch die Beteiligung möglich. Also bei uns zum Beispiel sind 10 Leute interessiert, eine Buhlbahn zu bauen. Dann sage ich, klar, das wäre vielleicht möglich, aber bitte mit Eigenleistung. Wir können gucken, wo das vielleicht gebaut werden kann. Und dann muss das vielleicht auch mal selbst organisiert werden, weil solche Projekte durchaus auch mal in Eigenverantwortung gemacht werden können. Das sind zum Beispiel Maßnahmen. Wir haben im Deutschen Bundestag ja den Bürgerrat zur Ernährung geschaffen. was ich auch sehr wichtig finde, weil Ernährung in Deutschland ja auch sehr wichtig ist. Die Menschen werden natürlich immer übergewichtiger, sie werden kranker, sie sind nicht mehr so agil. Das heißt, Sport gehört dann auch mit dazu. Und die Frage ist, wie bearbeiten wir Corona auf? Wird das ein Bürgerrat werden? Wird es eine Enquete-Kommission werden? Wird es ein Untersuchungsausschuss werden? Soll es einfach nur eine Wissenschaftsaufgabe sein, was ich viel wichtiger finde, um da die Erkenntnisse rauszuziehen? Aber auch Bürger müssen sich beteiligen können. Und damit meine ich nicht Wutbürger, sondern die Vernünftigen, die durchaus dort ihre Ideen auch einbringen.
Das, was Sie beschreiben, was Sie in der Politik schon tun, diese Beteiligung, ist für uns tatsächlich in der Verwaltung kein No-Brainer. Also das ist etwas, das müssen wir wirklich aktiv lernen und uns auch überwinden, weil oftmals, da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, habe ich das Gefühl, dass wir denken, wir müssen alles richtig machen und wir müssen schon perfekte Lösungen haben, weil wir denken, das ist unser Job. Genau, Sie schütteln gerade mit dem Kopf. Nein, also falls sich das noch nicht rumgesprochen hat, es ist völlig okay, wenn man etwas nicht perfekt vorlegt. Im Gegenteil, wenn man Vorschläge zu perfekt ausarbeitet, dann kann niemand mehr dazu beitragen und fühlt sich nicht eingeladen, mit in die Umsetzung zu gehen.
Dazu
Und
möchte ich auch noch mal was sagen, bitte. Viele Länder, die mit der Digitalisierung schon weiter sind als wir, haben nämlich genauso angefangen mit Projekten, mit Maßnahmen, die vielleicht nicht 110-prozentig oder 100-prozentig ausgearbeitet wurden, sondern sie sind gestartet. Das Gleiche sehen wir ja auch bei der Wasserstofftechnik zum Beispiel. Da fängt man mit grauem Wasserstoff an. Muss noch nicht der grüne sein, sondern die Technik muss erstmal nach vorne gebracht werden. Und genauso ist es bei der Digitalisierung der Verwaltung. Das ist ja, wenn wir das OZG komplett umgesetzt haben, ist es damit ja nicht fertig. Das sind laufende Prozesse. Und diese Prozesse können niemals hundertprozentig sein, sondern sie müssen immer wieder nachgearbeitet werden, sie müssen modernisiert werden. Und da ist es wichtig, Mut zu beweisen, anzufangen und letztendlich in die Digitalisierung einzusteigen.
genau richtig. Und dieses Loslassen von Perfektion merke ich gerade bei Kolleginnen und Kollegen oder wenn ich auch in der Kommunalverwaltung unterwegs bin, wo es gut läuft als Coach, dann merke ich, genau dort passiert das, weil man eben nicht perfekt ist, weil man eben mit einer Frage in den Raum geht und sagt, hey, wie könnte die Lösung aussehen? Und tatsächlich sind die Menschen in diesem Land und Experten oder auch einfache Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht sich vorher nicht damit beschäftigt haben, können einen Beitrag leisten. Was ist denn für mich eine gute Verwaltungsleistung oder was ist denn für mich ein guter Katastrophenschutz? Ich möchte Sie da wirklich sehr bestärken auf diesem Weg, uns da auch als Verwaltung mitzunehmen und Sie auch darum bitten, uns nicht zu vergessen, weil wir müssen das tatsächlich, ist meine Einschätzung, erst noch lernen. Und das sind auch Dinge, die wir auf den Mindshift-Festivals auch aktiv betreiben, weil es gibt nämlich viele, die das schon können und die sind ein bisschen allein überall und man vergisst die manchmal. Ja, dieser partizipative Ansatz kann ja auch zum Bürokratieabbau beitragen. Also sowas wie Gipfel mit der Wirtschaft und mit der Verwaltung und mit Kommunen zusammen, um zu gucken, was brauchen wir denn eigentlich noch? Also der große Hausputz im Prinzip. Haben Sie da gute Erfahrungen schon gemacht, von denen Sie berichten können?
Na, wir haben ja jetzt schon sehr viel umgesetzt. Also der Bund zum Beispiel ist ja komplett digital. Nichtsdestotrotz wird einfach noch viel zu viel Papier geschickt, verschickt. Das ist ja auch bei den Krankenkassen zum Beispiel auch ein Problem. Aber wir haben jetzt zum Beispiel das digitale Rezept. Wir haben jetzt die digitale Krankenakte eingeführt. 23 Jahre ringt man darum, diese Akte einzuführen. Jetzt natürlich erstmal als Pilotprojekt, aber es ist wirklich wichtig, gerade auch im Gesundheitssektor. Und wenn ich dann schon wieder das Pro und Contra höre, wie gesagt, Mut ist wichtig. Wir geben den Menschen ja auch nicht, sage ich mal, ihre letzten geheimen Daten aus der Hand. Das ist ja Quatsch. Der digitale Sektor ist genauso sicher, wenn nicht sogar noch sicherer als der analoge Sektor. Und das ist der Weg der Zukunft und das muss einfach passieren. Es wird auch Wartezeiten verringern, Anmeldungen in Krankenhäusern, in Praxen. Auch die Apothekerinnen und Apotheker, die haben noch Anfangsschwierigkeiten natürlich mit dem Digitalrezept, aber das kann man alles aufarbeiten. Das sind Softwareprobleme, die letztendlich umgesetzt werden können. im Laufe der Zeit, und es ist ein lernender Prozess. KI wird irgendwann dazukommen. Natürlich muss man darauf achten, in welcher Form, aber es ist wichtig und es wird ja jetzt auch schon angewendet. Wir haben die Bund-ID eingeführt, den digitalen Personalausweis. Das heißt, wenn ich in meiner Verwaltung im Landkreis Wolfenbüttel auch als Bürgermeisterin einen Antrag bei einem Assefonds stelle, dann kann ich das mit der Bund-ID machen, dann habe ich die Daten hinterlegt. Und das ist wichtig. Was ich auch ganz wichtig finde, weil immer um den Schutz der Daten ja sehr viel gesprochen haben. Wir haben mit dem OZG 2.0 den Datenschutzcockpit mit eingeführt. Das heißt, die Menschen können selber entscheiden, inwieweit ihre Daten in den Registern fortgetragen werden. Wir haben ja das Once-Only-Prinzip eingeführt. Das heißt, einmal die Daten, die ich eingebe, die bleiben dort für die Verwaltung, für die Dienstleistung vorhanden. Möchte ich aber bestimmte Daten nicht mehr, dass sie verwendet werden, kann ich über den Datenschutzcockpit das auch selber bestimmen. Also Bürgerrechte werden hier ganz klar ernst genommen.
Wir machen eine kleine Pause, weil ich möchte euch von einem ganz tollen neuen Podcast erzählen. Ein ganz besonderer, nämlich ein Podcast mit einer KI. Und diese KI heißt Digit. Ausgedacht hat sich dieses Format Stefan AI oder auch Stefan Müller. Und er war hier schon mal zu Gast bei Let's Start. Ihr müsst unbedingt seine Folge hören. Und er hat mir von diesem Podcast erzählt, wo er also Fragen von euch, Fragen von dir zusammen mit seiner KI Digit beantwortet, unter anderem auch zum Thema öffentliche Verwaltung. Ja, Stefan kennt öffentliche Verwaltung und KI sehr, sehr gut. Er ist da viel unterwegs als Dozent, aber auch als jemand, der hilft, den ersten Schritt bei KI zu machen oder auch schon den nächsten und übernächsten. Und es ist wirklich großartig, dass es jetzt diesen Podcast gibt. Also, wenn ich das nächste Mal eine Frage habe, dann werde ich die KI Digit fragen und in den Podcast von Stefan Müller gehen. Ich verlinke den Podcast hier unten in den Shownotes und ja, vielleicht hast du auch Lust, mal in diesem Podcast etwas anzukündigen, dann melde dich bei mir. Und jetzt geht's weiter mit dem spannenden Interview. Viel Spaß. Bürokratieabbau ist ja mehr auch noch als nur Digitalisierung. Also Sie sprachen auch vorhin Europa an und die vielen Berichtspflichten, die wir haben. Also vieles, das eigentlich auch die Verwaltung sehr stark in Anspruch nimmt, wo es gar kein Output gibt. Also der Bürger, die Bürgerin bekommt nicht mit, dass diese Verwaltungsleistung unmittelbar einen Mehrwert für sie stiftet. Und wie gibt es denn da Ideen, wie man vielleicht die Verwaltung auch von dieser, also von Arbeiten, wir nennen die hier im Netzwerk ganz gerne Fake Work, entlastet. Das ist für mich auch eine Form des Bürokratieabbaus, an wirklich sortiert, was ist denn wirklich ein Beitrag für das, was Sie ansprachen, eine bürgerzentrierte Verwaltung, und was ist etwas, was wir vielleicht gar nicht mehr in dieser Form brauchen, und wie machen wir uns dann auch stark beispielsweise einer Bürokratie gegenüber, die über uns ist, also der europäischen Bürokratie, sind wir da gut genug vertreten?
Ja, europäische Bürokratie, ich hatte es ja vorhin gesagt, das sind zum Beispiel die ESG, die in den also Unternehmen letztendlich umgesetzt werden müssen. Da fallen sehr viele Fragen auf. Und ich weiß, in anderen Ländern macht das zum Beispiel der Staat. Also überfordert zurzeit Unternehmen, dass sie jedes Jahr diese 1800 Fragen ausfüllen müssen, beantworten müssen, jährlich. Und das finde ich auch wirklich übertrieben. Natürlich muss man sich Gedanken mit seinem Unternehmen machen, energetisch, als auch wirtschaftlich, sich mit seinem Personal auseinandersetzen, den Krankheitsstand, das sind alles Selbstverständlichkeiten. Aber muss ich so einen Bericht jährlich führen? Ich glaube, 5 Jahre reicht dann auch aus. Also auch da sollte man mal drüber nachdenken, ob diese Fristen verlängert werden müssen. Für den Nachweis finde ich schon, denn wir wollen ja auch, sage ich mal, konkurrenzfähig sein auf den internationalen Markt. Und bei vielen Regulierungen, zum Beispiel auch was das Lieferkettengesetz anbelangt, was ja sehr kritisiert wird, sind aber auch Unternehmen dankbar, zum Beispiel, dass es dieses Gesetz auch in die Umsetzung gibt. Weil natürlich in den Lieferkettengesetz die Konkurrenten, die Mitbewerber auf dem internationalen Markt eben diese Forderungen nicht einhalten. Was Lohntransparenz anbelangt, was Mindestlohn anbelangt, was natürlich die Umweltstandards anbelangt, die ihre Produkte günstig verkaufen, aber die Nachhaltigkeitsanforderungen nicht erfüllen. Und damit man in Deutschland und in Europa mitbewerben kann, ist wirklich dieses Lieferkettengesetz auch gut. Auch wenn man es abschafft, kann ich nur sagen, wird es dadurch auch nicht besser werden. Weil, wie gesagt, es sind viele andere Hemmnisse, die dabei sind, die problematisch sind. Und diese Prozesse müssen eben einfach nur digitaler werden, einfacher werden. Die Wirtschaft soll ja auch in 5 Jahren digital only sein. Das heißt also, dass die Herausforderungen dort auch komplett digital eingebracht werden. Und das finde ich sehr wichtig.
Das wäre ein großer Fortschritt, wenn gerade Berichtspflichten, wenn wir da eine Lösung finden. Und ich sehe die aktuell auch noch nicht, weil wir in der Verwaltung genauso wie Unternehmen damit zu schaffen haben, für diese Transparenz, die Sie eingangs ansprachen und für dieses vorausschaubare Handeln braucht man natürlich Daten und wie man diese Daten sammelt, ohne dass letztendlich alles händisch eingetragen werden muss und diese Berichtspflichten eigentlich einen ganzen Apparat lahmlegen. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon sehr, sehr viel. Und ich denke mal, wenn man das bei den Unternehmen verortet und auch kleinere Unternehmen, das ist schon wirklich viel. Und wenn wir da einen Fortschritt machen und vielleicht tatsächlich unter dem Stichwort Digitalisierung von Unternehmen, ich habe das jetzt selber noch gar nicht so reflektiert, aber es ist gut, dass wir darüber sprechen und auch hier für alle im Netzwerk, dass wir uns damit beschäftigen, dass Digitalisierung von Verwaltung eben nicht nur Digitalisierung von Verwaltung ist, sondern auch Digitalisierung von Verwaltungsabläufen in Unternehmen und bei Bürgerinnen und Bürgern, dass wir an die auch immer mitdenken. Vielen Dank. Also, was glauben Sie denn, wie können wir hier das Tempo noch weiter steigern? Also gerade in Bezug auf die Kooperation zwischen, ich sage jetzt bewusst Kooperation und nicht über Unterordnungsverhältnis von Politik und Verwaltung, damit wir wirklich Hand in Hand schneller sind.
Wir haben ja den IT-Planungsrat, der sehr intensiv arbeitet, insbesondere auch mit der Bündelung natürlich der Herausforderungen zum OZG 2.0. Das heißt, dort sollen ja auch die Standards entwickelt werden. Open Source ist natürlich auch nochmal wichtig, aber möglichst einheitliche Standards liefern. Das heißt, die Verwaltungen sollen sich nicht selber auf den Weg machen und suchen, was für sie am besten ist. Das können sie natürlich. Aber es wäre wirklich am besten, die Standards zu übernehmen. Wir haben natürlich auch andere Institutionen wie die Bundesdruckerei, die für die Siegeldienste zum Beispiel zuständig ist und ja, die ja so fast wie eine Holding funktioniert, die ja sehr viel untergeordnete Abteilungen hat, die natürlich auch ihre Dienstleistungen für die Verwaltung zur Verfügung stellen könnte. Wir sollten vielleicht, ob es nun ein eigenes Ministerium werden soll, das sehe ich jetzt nicht so unbedingt, aber die Organisation, finde ich, muss auch in ein Ministerium gebündelt werden. Zurzeit ist es ja etwas aufgespalten. Verantwortlich ist das Innenministerium, aber wir haben natürlich das Ministerium Digitales und Verkehr, wo auch sehr viel geordnet wird. Und das sind vielleicht auch Hemmnisse in der Beschleunigung. Wir haben aber natürlich auch noch das BSI, was für viel Sicherheit zuständig ist. Wir diskutieren ja gerade NIS 2. Das heißt also, die 18 Sektoren in der Wirtschaft, die sich wirklich konzentrieren müssen in ihrer Datensicherheit, was auch wichtig ist. Wir haben jetzt wieder einen Sabotagefall in der Ostsee. Das sind erstmal nur Datenkabel. Aber die Sabotage findet ja auch in den Verwaltungen statt, in unserem Gesundheitssystem. Wie viele Krankenhäuser wurden schon lahmgelegt? Ja, wie viele IHK zum Beispiel wurden schon lahmgelegt, die ihre Mitglieder nicht bedienen konnten. Das heißt, das Thema ist nach meinem Dafürhalten immer noch nicht zu ernst genommen. Und wir diskutieren ja gerade NIS 2 und wir müssen das auch schleunigst umsetzen, damit die Sicherheit in diesen systemrelevanten Bereichen einfach auch umgesetzt wird und geschützt wird. Und dafür braucht es Bündelung. Aber wir haben, wie gesagt, schon die FITCO aufgestellt, die wir auch mit finanziellen Mitteln unterstützt haben und auch wirklich Fachleute an der Spitze haben. Das sind Sachen, die wir in dieser Legislatur auch umgesetzt haben. Wir haben auch die Menschen dort, sage ich mal, in Führungspositionen gebracht, die auch wirklich gutes Hintergrundwissen haben. Das ist, glaube ich, in letzter Zeit auch immer nicht so gelungen. Das war immer so ein Postenschieben, ja, von natürlich den Führungspositionen, ihnen da den richtigen Platz zu bieten. Ich finde aber, die Kompetenz ist auch letztendlich entscheidend. Und beim BSI, beim vielen anderen Bereichen, auch bei der FITCO, sieht man ja auch, dass das dann auch erfolgsversprechend ist.
Also vielen Dank für dieses Lob an die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten. Das gebe ich jetzt hier einfach mal ungefiltert weiter und hoffe, dass viele zuhören. Nun zu meiner Abschlussfrage. Wie müssten sich denn die Rahmenbedingungen im Inneren der Verwaltung ändern? Also Stichwort Kompetenzen, Qualifikation, Mindset und so weiter oder was auch immer Ihnen einfällt, damit wir hier wirklich substanziell vorankommen. Sie haben ja auch schon Bündelung angesprochen, aber was braucht es dafür aus Ihrer Sicht? Und was können Sie als Politikerin in einem Parlament dafür tun? Weil Sie erlassen ja Gesetze, ne? Und vielleicht mit Gesetzen kommt man dann vielleicht nicht ganz durch, aber was kann man denn noch tun? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Wir müssen, glaube ich, noch mehr in die Registermodernisierung eingehen. Das ist ja auch das, wo es bei der Verwaltungsdigitalisierung auch noch sehr hakt. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, diese Register dementsprechend zu minimieren. Und da müssen wir uns auch noch mit auseinandersetzen. Grundsätzlich, der Bund macht erstmal in erster Linie die Rahmenbedingungen. Und in der Umsetzung sind natürlich die Länder und die Kommunen. Und wir wissen natürlich auch, wie es deutschlandweit steht. Einige Länder, einige Kommunen sind gar nicht mehr in der Lage, in der Selbstverwaltung einzusteigen, weil ihnen die finanziellen Mittel nicht ausreichen. Wir wollen im Prinzip auch die Altschulden abbauen. Das ist wichtig. Dafür müssen wir in unser Land investieren. Wir müssen es jetzt machen, weil wenn wir jetzt nicht investieren, dann wird es in 5 bis 10 Jahren nämlich ganz dunkel aussehen bei uns in Deutschland. Diese Investitionen sind jetzt einfach wichtig. Und aufgrund der Verfassung können wir ja jetzt, sage ich mal, den Ländern das Geld nicht einfach so zugeben und den Kommunen, also nicht den Kommunen sozusagen, dafür sind die Länder zuständig. Aber wir können ja mit diesem Deutschlandfonds, den wir uns zum Beispiel vorgestellt haben, genau in diese Infrastrukturen auch investieren. Wir nehmen Billionen von Steuern ein und die einen oder anderen fragen sich, warum kommt es nicht an? Und diese Investitionsmittel, die sollen wirklich eben auch aufzeigen, dass sie gut angelegt sind und wir müssen unsere Kommunen entlasten. Es müssen gute Datenleitungen da sein. Das heißt, die Breitbandversorgung ist ja immer noch nicht aufgebaut, ja? Es muss natürlich die Hilfeleistung kommen, wie ich gerade gesagt habe, über den IT-Planungsrat, dass die Standards zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, da, wo man helfen kann von Bundesseite her, muss auch unterstützt werden. Die Kommunen und die Länder haben natürlich die große Verantwortung, ihr Personal auch auszubilden. Das heißt also, es muss sehr viel fortgebildet werden in diesem Sektor der Digitalisierung und man muss auch schnell modernisieren. Wir können nicht darauf warten wie früher. Man hat sich einen Computer gekauft, ich mache es jetzt mal ganz platt, ja. Der steht dann da, bis er irgendwann nicht mehr läuft und bis letztendlich der Supercrash stattfindet, sondern ständiger Aufbau, Updates müssen stattfinden. Die Krisenresilienz auch in der Digitalisierung, die muss einfach aufgebaut werden. Und das belegt ja auch NIS2 zum Beispiel in den Unternehmen, wo viele Verwaltungsunternehmen ja auch mit betroffen sind, denn der ganze Ver- und Entsorgungssektor, Gesundheit und so weiter sind ja öffentlicher Dienst zum Teil. Und von daher sind sie da auch verpflichtet.
Also da werden sich die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sehr stark investieren, auch an die Weiterbildung und Fortbildung. Ich pick mir das jetzt einfach mal raus, weil es mir auch vor allen Dingen um die innere Transformation in dem Zusammenhang geht. Die werden sich jetzt freuen, dass sie so eine ja, Unterstützung von ihrer Seite bekommen. Das ist wirklich, das tut richtig gut, das einfach von Ihnen zu hören. Das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zurückspielen. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass wir mehr solcher Formate haben, wo wir uns auch austauschen, weil ich glaube, dieser Kontakt ist extrem wichtig, eben nicht nur auf höherer Stelle, sondern auch mit, sag ich mal, einfachen Beamtinnen und Beamten und Menschen aus dem öffentlichen Dienst. Also großartig, dass Sie sich dafür Zeit nehmen.
Ich komme sehr gerne wieder, Frau Bosch.
Sehr gerne, Frau Kreiser.
So schnell werden Sie mich nicht los.
Das hoffe ich auch. Möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas sagen zum Abschluss?
Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir in 10 Jahren wesentlich weiter sind, dass es selbstverständlich ist, alles digital zu beantragen. Aber natürlich auch die Barrierefreiheit zur Verfügung stellen müssen. Die Verwaltung wird weiterhin eine bürgerfreundliche Verwaltung sein, weil dort ganz hervorragende Menschen arbeiten, die wirklich auch ihre Stadt, ihre Kommune auch kennen. Und ich sage mal, der Besuch beim Rathaus ist ja auch manchmal so ein Kontakthof, ja. Man trifft ja auch Leute, man kennt, sage ich mal, auch seine SachbearbeiterInnen oder den Bauamtsleiter, das finde ich, gehört auch dazu. Und darauf sollte man auch nicht verzichten im Übrigen, denn es kann nicht nur einfach eine Digitalanstalt werden, sondern die Kommunen sind immer noch auch sage ich mal, Kommunalverwaltung vor Ort, die wir brauchen.
Das war ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, Frau Kreiser, für Ihre Zeit. Und ja, alles Gute für den Wahlkampf, gutes Durchhalten und viel Erfolg.
Ja, ich danke Ihnen und bis bald vielleicht, Frau Bosch.
Sehr, sehr gerne. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.